Die Weisheit am Abgrund. Man könnte auch die Predigt mit dem Titel versehen: Ich sage dir, wie du wirklich glücklich wirst. Ich sage dir, wie du wirklich glücklich wirst. Oder die Weisheit am Abgrund. Ich gebe zu, beide Titel wären geklaut. Übernommen von anderen Predigten, aber treffend. Die Weisheit am Abgrund. Oder ich sage dir, wie du wirklich glücklich wirst. Ich möchte heute über Psalm 73 predigen, in dem unsere Jahreslosung für dieses Jahr steht. Wenn du sie noch nicht kennst, auf deinem Platz liegt ein Kärtchen, auf dem du sie lesen kannst. Dieser Vers, den du da drauf liest, kommt eben aus dem Psalm 73. Ich möchte den Psalm 73 auszugsweise euch vorlesen, und zwar so, wie ihn die Volksbibel wiedergibt. Premiere, ich habe noch nie die Volksbibel verwendet. Ist ja ein bisschen ungewöhnliche Sprache für unseren Gottesdienst, aber ich finde, die Sprache in diesem Psalm, die trifft wirklich den Kern. Okay, Psalm 73, auszugsweise. Check das. Gott ist gut zu Israel. Ich meine, zu den Leuten, die er zu sich zählt. Doch eine Sache hätte mich beinahe verwirrt. Genauso wie ein Irrer, der den Verstand verliert. Ich habe Menschen, denen Gott egal ist, beneidet. Denn ich sah, dass ihr Leben qual- und sorgenfrei ist. Sie sind gesund und stark noch dazu. Trotz ihrer miesen Art geht es ihnen ganz gut. Arroganz umgibt sie wie Schmuck den Hals. Das Hemd, das sie tragen, ist Grausamkeit. Sie tun, was sie wollen und triefen vor Fett und hängen den Macho raus und lästern ohne Respekt. Sie glauben nicht an Gott, doch das ist, was sie sagen. Wie sollte Gott eine Peilung davon haben? Ich habe sehr viel darüber nachgedacht, doch es hat mich nur um den Schlaf gebracht. Irgendwann kam ich dann in Gottes Gelände und dachte dort nach über ihr Lebensende. Die werden draufgehen, die sich von dir entfernen. Ich aber komm näher zu dir. Und das ist gut für mich. Du bist mein ganzes Glück und meine Zuversicht. Ich will es jedem erzählen, der mich fragt, was für Versprechen du uns gegeben hast. Amen. Gottes Nähe, Gott nahe zu sein, ist mein Glück. So übersetzt die Einheitsübersetzung den Vers der Jahreslosung. Gott nahe zu sein, ist mein Glück. Darf ich dich direkt am Anfang der Predigt etwas fragen? Was macht dich glücklich? Was macht dich glücklich? Tafel Schokolade? Was macht dich glücklich? Natürlich, hier im Gottesdienst, wenn so eine Frage gestellt wird und als guter Christ, da weiß man, wie man zu antworten hat, nicht wahr? Und im Anbesicht der Jahreslosung erst recht, Gott, dir nahe zu sein, ist mein Glück. Gott macht doch glücklich. Christsein macht doch glücklich. Oh, wir sind alle so glücklich. Doch ist es wirklich so? Ich möchte dich provozieren, zum Nachdenken bringen. Wir verbringen in Zeiten, wo wir die Wahl haben, was wir tun, verbringen wir am liebsten dann damit, was uns glücklich macht. Womit verbringst du deine Zeit, wo du die Wahl hast, das zu tun, was du tun darfst oder tun möchtest? Womit verbringst du den Großteil deiner freien Zeit? Wenn es wirklich stimmt, dass Gott uns glücklich macht, warum verbringen wir dann nicht mehr Zeit in seiner Nähe? Ne, das fragst du dich auch. Wir stehen vor einem spannenden Jahr 2014 mit dieser Jahreslosung. Wisst ihr, wir haben in der Gemeinde angefangen von 2012 und vor allem 2013 uns auf den Weg gemacht, zu den Basics des Glaubens zurückzukommen. Und damit meine ich nicht gewisse Lehren oder Ideen, sondern ich meine das Fundament unseres Glaubens. Gott selbst, Jesus Christus. Egal, was wir machen wollen oder wo wir als Gemeinschaft hinwollen, letztendlich werden wir das Ziel nur erreichen, wenn Gott mit uns ist, wenn Gott dabei ist. Wir brauchen ihn. Diese Sache war Mose schon bekannt. In 2. Mose 33, Vers 15 lesen wir, wo Moses sagt, wenn nicht dein Angesicht, wenn du nicht selber, wenn die Feuer- und Wolkensäule, wenn du nicht selber, wenn dein Angesicht nicht vorangeht, so führe uns nicht hinauf. Wenn du Gott nicht dabei bist, wenn wir nicht in deiner Nähe sein können, dann bring uns nicht ins gelobte Land. Denn das ganze gelobte Land bringt uns nichts. Die Jahreslosung, Gott nahe zu sein, ist mein Glück. Das ganze christliche Leben wird dir nichts bringen, wenn du Gott nicht nahe bist. Dieser Psalm, den ich vorgelesen habe, ist die Geschichte und das Gebet von jemandem, der sich auf dem Weg mit Gott gemacht hat und stecken geblieben ist. Ich glaube, viele Christen erleben das. Lass mich ein Beispiel erzählen. Da ist eine Frau. Sie hat sich für Jesus entschieden. Sie erlebt, wie er sie annimmt und ihr seine Liebe schenkt. Sie ist begeistert von ihrem Gott und beginnt, die Liebe weitergeben zu wollen. Sie erzählt ihren Nachbarn davon. Sie engagiert sich in einer christlichen Jugendgruppe. Doch dann passiert es. Es tauchen plötzlich persönliche Probleme auf. Nein, nicht in ihrer Ehe. Die ist in Ordnung. Aber finanziell sieht es wirklich schlecht aus. Sie spart und versucht, es aufzufangen. Sie schränkt sich wirklich ein. Und ihrem Klamottenschrank findet man nur Secondhand-Ware. Und dann fällt ihr Blick auf so manchen ungläubigen Menschen aus ihrem Bekanntenkreis. Und da ist einer dabei, der verdient sich dumm und dämlich. Er ist kein schlechter Kerl. Er macht keine großen, krummen Sachen. Höchstens die kleinen Dinge, die fast jeder in unserer Gesellschaft so tut. Hier und da eine Notlüge, um ein bisschen besser dazustehen. Und bei der Steuererklärung ein paar Zahlen ein bisschen schöner färben. Aber im Großen und Ganzen kein schlechter Kerl. Das Einzige ist, dass er nicht nach Gott fragt. Ja, in Diskussionen und Gesprächen auf Partys sagt er, dass er sogar die für bekloppt hält, die an Gott glauben. Für was brauche ich Gott? Mir geht es ganz gut. Ich verdiene einen Haufen Geld und ich habe meine Freiheiten. Diese Frau kommt ins Nachdenken, ja, ins Grübeln. Was bringt es, an Gott zu glauben? Was bringt es, Christ zu sein? Da kann man schon die ein oder andere Stunde verbringen mit diesem Nachdenken, mit diesem Grübeln. Vor allem dann, wenn schon wieder eine Mahnung im Postkasten liegt und man nicht weiß, woher man das Geld nehmen soll. Gott, wo bist du? Warum geht es den anderen, den Gottlosen, so gut? Und ich, der deine Wege gehen will, krebse am Rand. Das ist keine theologische Theodizee-Frage, sondern das ist ganz lebensnah. Sie versucht, sich Dinge und Argumente zurechtzulegen. Sie versucht, damit zu leben. Ja, ich habe ja mit Gott Frieden. Und er hat außerdem nie versprochen, dass ich reich werde. Und um Reichtum geht es ja ganz und gar nicht. Diese Argumente funktionieren so lange, bis die nächste Rechnung im Briefkasten liegt. Und dann steht die Frage wieder neu im Raum. Oder noch schlimmer, wenn Ihre Kündigung im Briefkasten liegt. Ihr merkt, dieser Psalm, den ich jetzt in die Geschichte von dieser Frau gepackt habe, ist hochaktuell. Dieser Psalm ist nicht irgendwo unter ferner Liefen. Asaf hat diesen Psalm gedichtet. Er hat das durchkämpft, was viele von uns kennen. Und er war fast daran zerbrochen. Am Anfang ist noch alles gut. So ein bisschen naives Christentum, so ein naiver Glaube. Und wir sollen ja so sein wie die Kinder, oder? So, er fängt an in Vers 1. Ich habe jetzt die NGÜ-Übersetzung. Gott ist voller Güte gegenüber Israel, gegenüber all denen, deren Herz frei ist von Schuld. So schreibt Asaf in Vers 1. Gott ist voller Güte und gut gegenüber denen, die frei sind von Schuld. Es ist fast so wie im Kindergottesdienst oder in der Sonntagsschule. Wenn dein Herz rein ist, dann ist Gottes Güte für dich da, dann ist alles in Ordnung. Und wir können ja sagen, Jesus ist für mich am Kreuz gestorben. Sein Blut hat mich reingewaschen. Mein Herz darf rein sein, weil er für mich gestorben ist. Ist doch wahr, oder? Ich glaube auch, dass das wahr ist. Aber bei diesem ersten Schritt, bei diesem ersten Vers bleibt Asaf nicht stehen, sondern er schlittert wirklich in eine Lebenskrise. Heutzutage würden wir sagen, als gläubiger Christ, als gläubiger Israelit. Doch das Leben ging weiter. Nach diesem verheißungsvollen Start kam der geistliche Beinahe-Kollaps. Er schreibt, ich aber wäre fast gestrauchelt, nur wenig fehlte noch und meine Füße wären ausgeglitten. Warum? Warum hat Asaf im geistlichen Leben fast Schiffbruch erlitten? Ich will es euch sagen. Eifersucht. Eifersucht ist etwas zutiefst Menschliches. Eifersucht kann man nicht einfach durch gute Vorsätze wegwischen oder verhindern. Gerade im Anblick tief empfundener Ungerechtigkeit im Leben kann Eifersucht leicht Wurzeln schlagen und unbemerkt in unserem Leben heranwachsen. Bei den Geschwistern Kain und Abel führte Eifersucht bis hin zum Brudermord. Gut, so weit würden die wenigsten vielleicht von uns gehen. Aber auch wir kommen in Schleudern. Unsere Füße beginnen auszugleiten. Warum geht es dem anderen so gut und mir nicht? Wie geht es dir mit dieser Fragestellung? Empfindest du ähnlich wie Asaf in diesem Psalm? In Vers 3 schreibt er, ich beneidete die Überheblichen. Es machte mir zu schaffen, als ich sah, wie gut es den Gottlosen geht. Mensch, das hat mich wirklich fertig gemacht. Ist euch aufgefallen? Ganz am Anfang hat er davon gesprochen, dass er fast ausgeglitten wäre. Dass er beinahe gefallen wäre. Diese Eifersucht, dieses Ringen, hätte ihn fast in den Abgrund fallen lassen. Aber fast heißt, es gab eine Lebenswende. Es gab einen Punkt, da rauszukommen. Was hat die Wende in Asafs Leben gebracht? Was hat ihn aus der Finsternis der Gedanken, des Grübelns herausgeholt und eine neue Perspektive gegeben? Was hat ihm Mut und Hoffnung zurückgebracht? Was könnte in deinem Leben die Wende bringen? Dort, wo du Grübeleien, dort, wo du kämpfst und alles als ungerecht empfindest. Ich möchte dir etwas nennen, Dinge benennen, die ich in diesem Psalm 73, in diesem Psalm der Jahreslosung gefunden habe. Das erste war, Asaf war ehrlich. Asaf war ehrlich. Wem willst du etwas vormachen? Okay, Menschen kannst du belügen. Und Ein guter Schauspieler kann man auch gut sein in der Gemeinde, auf deinem Arbeitsplatz vielleicht. Aber Gott, den kannst du doch nichts vormachen. Der kennt dich doch ganz tief im Herzen. Der weiß doch, wie es da drin ausschaut. Asaf war ehrlich. In deinen Gebeten darfst du ehrlich sein zu Gott. Schau dir diesen Psalm 73 mal genauer an. Lies den mal für dich. Asaf war ehrlich. Du darfst ehrlich sein vor Gott. Und das Zweite, was ich sehe, ist, Asaf blieb nicht bei der Ehrlichkeit stehen, bei seinem Frust stehen. Nämlich, wenn man sich nur mit seinem Frust beschäftigt, dann ist man danach noch frustrierter als vorher. Sondern Asaf kam mit seinem Frust zu Gott. Wir lesen in Vers 16 und 17. So dachte ich nach, um all dies zu begreifen. Doch es war zu schwer für mich. Solange er gegrübelt hat, ist er nicht wirklich vorwärts gekommen. Solange er nach Auswegen gesucht hat, warum geht es den anderen so gut und mir so schlecht? So dachte ich nach, um all dies zu begreifen. Doch es war zu schwer für mich. So lange, bis ich endlich in Gottes Heiligtum ging. Hier ist die Antwort. Da ist die Antwort. So lange, bis ich endlich in Gottes Heiligtum ging. Wisst ihr, die Weisheit mit all ihren schlauen Wendungen steht am Abgrund. Das Grübeln brachte Asaf nicht weiter. Alles Nachdenken versagte. Und dann kam er in die Gegenwart Gottes. Asaf beschreibt, so ein bisschen steht dann das Bild dahinter, wie ein Pilger, der in den Tempel in Jerusalem geht. Als dieser Tempel zu der Zeit stand und man nach Jerusalem ging und in diesen Tempel eintrat, in das Heiligtum. Er verließ die Alltagswelt und trat in das Heiligtum seines Gottes ein. Der Ort, wo er Gottes Präsenz finden würde. Wenn man damals einen Israeliten gefragt hat, wo kannst du Gott finden? War ganz klar, geh nach Jerusalem in den Tempel. Dort ist Gott zu finden. Wisst ihr, dieser Tempel, das war nicht einfach ein Gebäude. Oder vorher die Stiftshütte, das war nicht einfach ein Gebäude. Nein, das war der Ort der Begegnung. Hier konnte man den lebendigen Gott treffen. Wenn Asaf sagt, ich ging in das Heiligtum, das hat die Wende gebracht, dann sagt er, ich ging in die Gegenwart meines Gottes. Ich erinnere mich an den jungen Samuel, der im Allerheiligsten schlief, im Tempel. Die Bibel berichtet uns, wie er Gottes Stimme hörte und er meinte zuerst, dass sein alter Lehrer Eli ihn gerufen hatte. Bis zu dem Zeitpunkt, wo Eli ihn aufmerksam machte, das ist Gott, den du hörst. Und wenn er dich das nächste Mal ruft, so antworte, rede, denn dein Knecht hört. Asaf hatte eine direkte Begegnung mit Gott im Heiligtum. Lege ich da zu viel rein? Ich glaube nicht, weil am Ende des Psalms heißt es, und das ist unsere Jahreslosung, Gott nahe zu sein, ist mein Glück. Er ist Gott begegnet im Heiligtum. Gott begegnen ist wesentlich mehr als nur das für wahr halten, theoretisch an Gott zu glauben. Es ist wesentlich mehr. Ich habe mal die Geschichte, ich weiß leider nicht mehr, woher ich die Geschichte habe. Irgendwo ist mir die Geschichte begegnet von einem jungen Moslem, der zum Glauben gekommen ist und dann zu einem Priester ging und gesagt hat, ich will mich taufen lassen. Und dieser Priester gesagt hat, wir sind hier in einem islamischen Land. Wenn ich dich taufen werde, dann wird das echt zu Problemen führen. Weißt du was? Wir machen das ganz still und heimlich. Worauf der junge Moslem diesen Priester anschaut und sagt, du bist ihm noch nie begegnet, oder? Du bist Gott noch nie begegnet. Frag dich selber mal, kenne ich die Nähe Gottes wirklich? Gott, dir nahe zu sein, ist mein Glück. In Gottes Nähe, mit ihm zusammen zu sein, bringt die Antwort auf die Frage deines Lebens. Das hebräische Wort, das da steht für Glück, ich bin nicht so der Hebräer, deswegen, ich hoffe, dass ich es richtig ausspreche, Tub, das hebräische Wort, das an der Stelle von Glück steht, hat ein weiteres Bedeutungsspektrum. Es redet davon, dass Gottes Nähe das Gute bringt. Deswegen übersetzt die Elberfelder auch mit das Gute und nicht mit Glück. Das hebräische Wort bedeutet, Gottes Nähe bringt das Gute, das Richtige in dein Leben. Gottes Nähe, Tub, bedeutet, Gottes Nähe bringt Schönheit in dein Leben. Gottes Nähe bringt wirkliches Leben in dein Leben. Und Gottes Nähe bringt Glücklichsein in dein Leben. Das ist dieser Bedeutungsspektrum. Das Gute, das Richtige, die Schönheit, das wirkliche Leben und das Glücklichsein. Das bringt Gottes Nähe in dein Leben. Und wenn etwas aus diesem Bedeutungsspektrum dir fehlt, dann nimm das als Anzeichen, dass das, was du bisher geglaubt hast, nämlich in Gottes Nähe zu sein, vielleicht gar nicht so ist. Und dann kommt es darauf an, nicht dabei stehen zu bleiben und zu jammern, oh, ich bin noch nicht in Gottes Nähe, Schreck, sondern begib dich auf die Suche nach Gottes Nähe. Wo wirst du glücklich? Bei Gott. Wo findest du das Gute? Bei Gott. Wo findest du Schönheit? Bei Gott, in seiner Nähe. Willst du wirklich aus dem Frust deines Lebens heraus, jetzt im Jahr 2014? Dann, egal ob du Gott bisher noch nicht gekannt hast in deinem Leben oder als ob du schon lange Jahre Christ bist und frustriert bist. Erstens, wende dich ehrlich an Gott. Sei ehrlich vor ihm und sag, ich bin frustriert, Gott. Und zweitens, suche seine Nähe. In Jakobus 4, Vers 8 steht, naht euch zu Gott, so naht sich Gott euch. Weißt du, du musst gar nicht bis zu Gott durchbrechen. Das probieren viele Religionen und die schaffen es nicht. Die stehen irgendwo vor einer Mauer oder ihre Leitern sind zu kurz. Die versuchen zu Gott zu kommen, die kommen nicht bis zu Gott. Aber Gott sagt, fang an, diese Leiter zu betreten, suche ihn. Und Gott wird herabkommen. Inkarnieren heißt das theologisch. Gott wird in deine Welt hineinkommen und wird dir begegnen. Suche Gottes Nähe und Gott wird sich dir nahen. Jakobus 4, Vers 8. Wenn du die Nähe Gottes suchst, dann wird Gott die Mauer des Schweigens brechen und dir begegnen. Und ich glaube dem, weil das in der Bibel steht. An dieser Stelle will ich nochmal einfügen, was heißt suchen, Gottes Nähe suchen? Was heißt suchen? Suchen ist nicht, Gott, bist du da? Gott, bist du da? Nein, er ist wohl gerade in Urlaub. Andreas, ich habe Gott nicht gefunden. Ich habe ihn gesucht, aber nicht gefunden. Mein lieber Freund, dann muss ich dir sagen, du hast Gott nicht wirklich gesucht. Wenn meine Kinder etwas suchen, dann geht richtig die Post ab. Dann werden Spielzeugkisten durchgewühlt bis zum Boden. Alles wird da auf Seite gekramt und Kisten werden ausgeschüttet und Haufen werden durchwühlt. Manche Kisten sogar werden mehrfach durchwühlt bis zum Boden und manche, dann gehen sie an ihren Schrank und der wird im Zweifelsfall ausgeräumt und nicht schön sauber, die Haufen auf die Seite, sondern da entsteht ein Wäscheberg mitten im Zimmer. Wenn etwas wirklich gesucht wird, da sieht das Kinderzimmer nach einer Suchaktion aus, als hätte eine Bombe eingeschlagen. Das ist Suchen, Leute. An Kindern kann man so viel lernen. An Kindern kannst du lernen, was Gott suchen bedeutet. Suche Gott, wenn es dir wirklich wichtig danach ist. Und die Bibel garantiert dir, du wirst ihn finden. Wisst ihr, wir haben manchmal ganz komisches Gottesbild. Aber was ist, wenn sich Gott nicht finden lässt von mir? Hey, Gott liebt dich doch. Meinst du, seine Liebe drückt sich so aus? Ach, der sucht mich von ehrlichem Herzen. Nee, von dem lasse ich mich nicht finden. Gott will sich finden lassen. Vielleicht liegt es einfach nur noch daran, dass du ihn noch nicht wirklich gesucht hast, seine Nähe. Suchen kostet Zeit. Suchen passiert nicht nebenher. Wenn ich meinen Autoschlüssel suche, dann, wenn ich mal kurz gucke, ich bin froh, wenn ich ihn dann finde, aber wenn der wirklich verschwunden ist, dann kostet mir das Zeit zu suchen. Und das nervt manchmal, weil ich ja los will. Aber ich muss Zeit investieren. Wenn du Gott wirklich suchen willst im Jahr 2014, dann kommst du nicht drum rum, Zeit zu investieren. Dann darf dein Zimmer aussehen, als ob eine Bombe eingeschlagen hätte. Dann darfst du wirklich wühlen. Gott ist real. Hey, er ist keine blanke Theorie. Er ist wirklich da. Nicht nur ein theologischer Gedanke, ein Hirngespinst oder ein Energiefeld. Gott ist eine Person und er lässt sich finden. Wisst ihr, die Chance, wenn wir Gott wirklich begegnen, rückt er unsere Perspektive zurecht. Wie ein Fotoapparat wird der Fokus deines Lebens neu scharf gestellt. Die Situation in deinem Leben verändert sich vielleicht nicht gleich. Die Rechnungen sind nicht automatisch bezahlt. Aber wir beginnen, den großen Zusammenhang zu erkennen. Der Neid in unserem Leben, die Eifersucht, fängt an zu verblassen. Asaf wurde klar, dass die Gottlosen auf wirklich rutschigem Boden stehen. Das, was so gut, so attraktiv bei ihnen aussah, ist in Wirklichkeit nicht gut. Sie werden fallen. Die Frage ist nicht, ob sie fallen werden, die Frage ist nur, wann sie fallen werden. Die Gottlosen werden fallen, das Gericht kommt. Jeder Mensch, egal ob groß oder klein, steht dann im Gericht vor ihm. Da wird Gott jede Entscheidung ernst nehmen, die wir getroffen haben. Die, die sich entschieden haben, mit Gott leben zu wollen, wird er ernst nehmen. Und wir werden das Glück, das Gute, das Richtige finden und bekommen. Die, die sich entschieden haben, dass sie Gott nicht brauchen, werden ab dann auch ohne ihn wirklich auskommen müssen. Und sie werden feststellen, dass nur in Gottes Nähe wirklich das Gute, das Richtige und Glück zu finden ist. Sie werden feststellen, dass alle guten Sachen in ihrem Leben verschwunden sind, wenn Gott verschwunden ist. Jesus sagt in Lukas 13, Vers 28, da ist nur noch Heulen und Zähneklappern. Der Fokus wird neu scharf gestellt. Darum ist es so wichtig, zu Gott zu gehören. Gott will, dass du sein Kind zu ihm gehören sollst. Und du sollst auf festem Grund stehen. Lass mich dir eine Frage stellen, die das Ganze zusammenfasst. Glaubst du, dass Gott Jesus für dich hat am Kreuz sterben lassen, dass du sein Kind sein kannst? Glaubst du das? Ja? Einer glaubt's. Lass mich die Frage einfach mal wiederholen. Wir machen das jetzt wie beim Standesamt, habe ich mir überlegt. Der Standesbeamte stellt eine Frage und dann sagt man, ja, ich will. Wir machen heute, ja, ich glaube. Wenn du also glaubst, dass Gott Jesus am Kreuz für dich als Opfer zu deiner Rettung hat sterben lassen, zur Vergebung deiner Sünden, wenn du das glaubst, und wenn du glaubst, dass du ein neues, ein ewiges Leben bekommen hast durch ihn, egal ob gerade vor 2 Sekunden oder vor 30 Jahren, wenn du das glaubst, so antworte, ja, ich glaube.
Ja, ich glaube.
Halleluja. Weißt du, Gott liebt dich so sehr, dass er mit dir, mit dem, dass Jesus am Kreuz für dich starb, wird er dir alles andere schenken. In Römer 8, Vers 32 steht dieses Versprechen. Er wird dir alles andere geben. Hey, er ist für dich bis ans Äußerste gegangen. Und wenn du diese Wahrheit, dass Gott dir alles andere mit seinem Sohn schenken will, noch nicht in deinem Leben sehen kannst oder in deinem Denken vielleicht noch nicht einmal sehen kannst, dann steckst du vielleicht gerade als Christ, mitten in dem Klagepsalm von Asaf, Psalm 73. Und Gott bietet dir genauso wie Asaf einen Ausweg an, einen Wendepunkt. Komm in die Gegenwart des lebendigen Gottes, suche seine Präsenz, komme ins Heiligtum, begegne ihm. Such das im Jahr 2014. Du fragst, wie kann ich das machen? Ich werde dir sagen, besuch die Gottesdienste hier im Jahr 2014. Wir werden Predigtserien haben, wir werden uns damit in unserer Fasten- und Gebetswoche beschäftigen. Aber ich will euch nicht so hängen lassen, ich will einen kleinen Ausblick geben. Du fragst, wie kann ich das machen, in seine Nähe zu kommen? Kleiner Ausblick. Ich sage dir, laut Micha 6, Vers 6 heißt es, wenn du in Gottes Nähe kommen willst, sollst du Gottes Wort halten, sollst du Liebe üben und sollst du Gott demütig, respektvoll, unterordnend begegnen. So kommst du in Gottes Nähe. Ich will diesen alttestamentlichen Vers auf einen neutestamentlichen Punkt bringen. Jesus hat genial gesagt, wisst ihr, worin sich alle Propheten und das Gesetz sich bündeln? Jesus sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allen Kräften und von ganzem Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst. Lukas 10, Vers 27. Damit betrittst du Gottes Nähe. Wenn das in deinem Leben Wirklichkeit wird, dieses sogenannte Doppelgebot der Liebe, ich glaube, dass du Gottes Nähe betrittst und dann auch glücklich sein wirst. Du wirst das Glück in Gottes Nähe finden. Du wirst Gutes in Gottes Nähe finden. Das Richtige, die Schönheit. Möchtest du das? Möchtest du glücklich werden, dann begib dich auf diesen Pfad. Begib dich 2014 mit uns auf die Suche nach Gott, Gott wirklich in dieser Dimension zu begegnen. Wir werden von der Jahreslosung ausgehen und dann in dieses Doppelgebot der Liebe eintauchen und schauen, was heißt das praktisch für uns. Wie können wir ihn darin wirklich begegnen? Für heute halte für dich erst einmal fest, es lohnt sich, in Gottes Nähe zu kommen. Es lohnt sich, Gottes Nähe zu suchen. Das halte mal für dich heute fest. Denn dort wirst du glücklich sein. Dort wirst du Glück finden, das Gute, das Richtige für dein Leben. Es lohnt sich, in Gottes Nähe zu kommen. Wenn du das aus diesem Gottesdienst mitnimmst und sagst, du gehst aus dieser Tür da draußen raus, du steigst da draußen in dein Auto und du hältst fest, es lohnt sich, in Gottes Nähe zu kommen. Und ich will ihn suchen. Ich will in seine Nähe kommen. Dann war dieser Gottesdienst ein voller Erfolg. Diese Sehnsucht, die möchte ich so gern in dein Herz pflanzen. Ich bete, weil ich kann das nicht pflanzen. Er pflanzt. Jesus, ich danke dir. Ich danke dir für diese Jahreslosung. Ich danke dir für diesen Psalm, wo Asaf uns an seinem Ringen hat teilhaben lassen. Herr, und ich bete darum, Herr, dass wir wirklich deine Nähe, deine Präsenz erleben. Herr, ich bete darum, dass du diese Sehnsucht in Herzen hier in dieser Gemeinde, in den Herzen unserer Gäste, dass du diese Sehnsucht in Herzen pflanzt. Herr, komm, Heiliger Geist, du kannst steinerne Herzen wegnehmen und du kannst neue fleischerne Herzen machen. Herr, und ich bete darum, dass eine Sehnsucht in uns wach wird, wirklich dir nahe zu sein. Wir suchen das Glück in so vielen dreckigen Pfützen. Herr, ich bete darum, dass wir das Glück wirklich bei dir, dem Ort des lebendigen Wassers, finden. Komm, Heiliger Geist, wirke diese Sehnsucht in uns. Herr, und ich sage dir, hier und heute, wir als Gemeinde stehen bereit, dir zu begegnen. Wir wollen dich suchen, wir wollen dir nahe sein. Wir wollen als deine Kinder dir nachfolgen. Jesus, du bist unser Gott und wir haben gehört. Und wir werden das in unseren Herzen versiegeln. Glücklich. Glück ist dort zu finden, in deiner Nähe. Amen.